HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben können. Und sehr viele Fische wird es geben. Wohin der Fluss kommt, dort bleibt alles am Leben.
Die Umgebung finde ich sehr schön, vor allem nach hinten raus, wo der Weiher ist und das Wasser fließt unten durch, ja. Und dass das Haus sozusagen von Wasser umgeben oder sogar durchflossen ist, ist ja auch irgendwie ein Bild, wenn ich sage, Gott ist in allem. Also das verbinde ich mit dem Wasser. Ja. Das Wasser strömt durch alles hindurch und so strömt sein Geist durch alles hindurch. Wenn Sie mich unterbrechen wollen, habe ich nichts dagegen. Haben Sie noch Tee?
Ich habe noch Tee, danke.
Pater Bertram Dickerhof hat eine große Kanne grünen Tee gekocht. Den Jesuiten und Leiter des Ashram Jesu für ein Interview zu gewinnen, kostete einiges an Überredungskunst. Man könne ja alles über die Geschichte und Bedeutung des Ashram auf der Website nachlesen, hatte er zu bedenken gegeben. Oder in seinem Buch »Der spirituelle Weg«. Das flüchtige Medium Radio sei doch eher ungeeignet für Inhalte, die man besser von Angesicht zu Angesicht kommuniziere. Aber nun stehen jedoch zwei Teetassen und die Zeit drängt nicht. Es gibt genug davon hier in der alten Wassermühle, an diesem stillen Ort, an dem außer der neugierigen Reporterin gerade niemand zu Gast ist. Durch das Fenster ist der Wald zu sehen. Es regnet in Strömen. Nicht nur unter dem Haus hindurch, sondern auch aus dem Himmel fließt das Wasser reichlich. Die Oberziegenfurter Mühle, von den Leuten der Umgebung auch Hirsenmühle genannt, liegt gute 15 Autominuten von Limburg entfernt. Das letzte Stück Weg schlängelt sich durch den Wald, an einem Bach entlang, der geradewegs auf das Gelände des Ashram Jesu zuführt. Am Eingang stehen Schilder. Ashram Jesu, christliche Lebensschule. Und liebe Ashram-Gäste, die Türen sind offen. Bitte kommen Sie herein und seien Sie willkommen.
Das Wort Ashram dient im Hinduismus zur Bezeichnung einer Waldschule, deren Schulgebäude oft nur aus Palmblättern bestehen, unter denen die Schüler, alles Erwachsene, Schatten suchen und vor allem Antwort auf ihre Lebensfragen, zum Beispiel der Frage nach dem Sinn, nach anstehenden Entscheidungen, nach der zukünftigen Lebensausrichtung oder wie sie selbst in Wahrheit seien.
Diese Definition hat Bertram Dickerhof selbst aufgeschrieben, um die häufig gestellte Frage zu beantworten, was so ein Ashram denn überhaupt sei. Der Begriff Ashram stammt aus dem Sanskrit. Er bezeichnet einen Ort der religiösen Bemühung, ursprünglich in Form indischer Einsiedeleien. Indien. Für viele Sinnsuchende ein Land der Verheißung. Dort lebte und starb etwa 500 vor Christus der historische Siddhartha Gautama, der später der Buddha genannt wurde. In Indien wirkte auch Mutter Teresa unter den Ärmsten der Armen.
Bertram Dickerhof, studierter Mathematiker, suchte im Jahr 2001 eben dort nach geistlicher Nahrung, kurz vor seinen ewigen Gelübden als Jesuit. Nach einer Zeit im Sterbehaus von Mutter Teresa trieb es ihn hinaus aus der Stadt Kalkutta in die Einöde, in einen Ashram am Fluss Ganges.
Es gab wenig Struktur. Ich war mir weitgehend selbst überlassen. Es gab natürlich keinen Strom. Keine Zeitung, kein Fernsehen. Und dann saß ich da in dem Gang ganz oft und habe meditiert. Und da hatte ich so ein Erlebnis, dass ich das Gefühl hatte, dass also eine Art, wie so ein Eisenring um mein Herz sich löst. Und das war natürlich mit großer Freude begleitet. Und dann dachte ich, hier bleibe ich. Hab schon gedacht, ja, das wird jetzt prima. Jetzt lebe ich im Glück hier. Ja, brauche nichts mehr, aber da war keine Rede davon. Es war langweilig, es war trocken, also innerlich trocken. Es war alles nur mühsam. Ich habe mich wie abgeschnitten vom Rest der Welt und auch von mir selber und von Gott oder sowas gefühlt, ja. Bis dann eines Tages, das kann ich immer so schlecht beschreiben, gingen mir die Augen auf, würde das wahrscheinlich in der Bibel heißen, und ich sah, dass die Welt von Gott erfüllt ist. Also alles. Ja, so war das.
Das klingt so einfach. Aber was lag zwischen diesen Extremen?
Sie wollen jetzt die Methode wissen, aber es gibt keine Methode. Also ich denke, in diesem Ashram, in dem es ja keine Ablenkung gab, da war einfach nichts. Ja. Also dieses Augen aufgehen und sehen, dass Gott in allem lebt oder dass alles von Gott erfüllt ist. Die Kehrseite ist, auf sich selber zurückgeworfen sein und das auch irgendwie durchleben zu müssen. Schenk mal Tee nach. Sollte mehr trinken und weniger reden.
Das Erlebnis am Ganges führte Bertram Dickerhof zur Gründung einer eigenen Lebensschule, eines eigenen Ashrams. Zunächst war der Ashram weniger ein Ort als eine Lebensweise in Form von Kursen, begrenzt auf wenige Wochen, dann auf einige Monate im Jahr. Die ersten Kurse fanden 2003 in einer Hütte in den österreichischen Bergen statt.
Es war, ich sage mal, wild romantisch. Ich meine, Wasser gab es in Waschschüsseln. Die Dusche war so eine Freiluftdusche, wo man eben einmal Wasser mitnahm und sich so ein bisschen übergießen konnte.
Petra Maria Hotum, Ordensschwester von unserer lieben Frau, lebt heute mit Bertram Dickerhoff im Ashram Jesu. Im Jahr 2003 war sie mit anderen jüngeren Mitschwestern auf der Suche nach neuen Lebensformen, als sie zum ersten Mal von diesem Ashram hörte.
Beim Ökumenischen Kirchentag in Berlin, 2003 war das, da bin ich zum ersten Mal dem Bertram Dickerhoff begegnet und gleichzeitig auch dem ersten Flyer vom Ashram Jesu, den ich abends im Bett dann mit Interesse gelesen habe. Das ist ja also toll von den Ideen her, aber nee, für mich ist das nichts. Und das habe ich ihm am nächsten Tag auch so gesagt, finde ich ja toll, was Sie da machen, aber ich glaube, für mich wäre das nichts. Ich wusste nicht, wie ich mit dieser Einfachheit zurechtkommen würde, also was so Sanitäranlagen und sowas anging. Es war überhaupt nicht das Inhaltliche, das zog mich sehr an.
Die Skepsis vor dem wenig komfortablen Leben auf einer Berghütte wich nach kurzer Zeit dann doch der Neugier.
Ich könnte Ihnen jetzt heute gar nicht mehr sagen, was da genau drin stand. Aber es war so ein Geist von Freiheit und Weite und gleichzeitig Tiefe.
So brachte Schwester Petra Maria den Ashram bei einer Besprechung mit ihren Mitschwestern dann doch ins Gespräch.
Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass da keiner drauf reagieren würde. Das Dumme war nur, dass alle sagten, ja, haben wir auch schon mal gedacht. Und dann haben wir uns tatsächlich damals zu fünft angemeldet und sind da todesmutig 3 Wochen auf die Hütte in Tirol gefahren, wo damals der Ashram gewesen ist.
Im Gepäck hatte Schwester Petra Maria jahrelange Erfahrungen mit Meditation und Gebet.
Natürlich habe ich als Ordensfrau immer meditiert, mit einer sehr einfachen Form des Jesusgebetes. Und als ich damals in den Ashram kam, hatte ich mitnichten die Vorstellung, jetzt plötzlich anders meditieren zu sollen.
Das sogenannte Jesusgebet oder Herzensgebet stammt aus der orthodoxen Kirche. In einer Definition aus dem Kloster Corneli Münster wird es so beschrieben.
Die geläufigste Formel des Jesusgebets lautet: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Oder einfacher, Jesus Christus. Diese Formel wird immer wiederholt und an den Atem angelehnt. Die Anrufung sollte so weit wie nur möglich ununterbrochen, regelmäßig und rhythmisch, ruhig und beständig sein. Sie sollte leer und möglichst frei von allen bildhaften Vorstellungen sein.
In der Tiroler Berghütte bekam die Ordensschwester eine Ahnung von einer anderen Form der Meditation, die auf einer Postkarte des Ashram in eine einfach klingende Formel gefasst wird.
Verweilen in der Wahrnehmung dessen, was ich von mir hier und jetzt merke. Achtsam, gelassen, liebevoll.
Wenn man das Gebet als eine Übung praktiziert sozusagen, dann merkt man, dass es sich langsam verändert. Es wird stiller, Also man hat die Abneigung dagegen, Gott die Welt zu erklären. Und die andere Bewegung ist, dass das Gebet innerlicher wird, dass es mehr die Gefühle mit einbezieht, ja, das, was ich spüre, wie es mir geht, bis dahin, dass es ganz still wird. Also wo man da sitzt und nichts macht, wenn Sie so wollen. Dazu spielte auch nochmal eine Rolle die Erfahrung am Ganges. Also ich habe ja da hinduistische Meditation praktiziert. Es beginnt mit Atemkontrolle und dann kriegt man ein Chakra und ein Mantra. Und ich weiß noch, ich saß am Ganges und dachte, ich habe die Schnauze so voll von diesen, ja, sie wollen es dann gut machen. Das ist schon der Anfang vom Untergang in der Meditation. Da irgendwas machen zu wollen, ist schon im Ansatz verkehrt, ja. Also sie müssen geschehen lassen, was geschieht. Und ihre Unruhe oder ihre Langeweile oder ihre Angst, wenn sich das öffnet auf Gott hin, dann öffnet sich's auf Gott hin. Aber machen können sie gar nichts.
Die Wahrnehmung dessen, was ist, bezieht sich nicht auf Gedanken, sondern auf körperliche Empfindungen, Sinneseindrücke und Gefühle. Im Moment, in dem sie auftauchen. Dann gelte es, diese Gefühle auszuhalten und sie bis auf den Grund zu spüren. Eine langjährige Besucherin, die gelernte Kirchenmusikerin Ada Lüning, erzählt von einer ähnlichen Erfahrung, die sie letztlich auch in den Ashram geführt hat.
Gefunden habe ich den Ashram durch eine Empfehlung von Schwester Maria Magdalena aus Engeltal, bei der ich in geistlicher Begleitung war ganz viele Jahre. Und einmal hatte ich da so eine kleine Glaubensverzweiflung, habe ich irgendwie gar nichts mehr verstanden, was der liebe Gott ist und was ich bin und wo wir uns treffen und so. Und bin da richtig so in so einen Abwärtstaumel geraten. Und der endete erstmal bei einem Gespräch mit Schwester Maria Magdalena, die mir herzlich gratulierte, dass ich gemerkt habe, dass ich Gott überhaupt gar nicht begreifen kann. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Dann bin ich in den Garten gegangen, habe da dann irgendwie meine Brille in die Tasche gesteckt und als ich sie wieder rausholte, war sie zerbrochen und ich sah nichts mehr. Ich habe ja so minus 15. Und dann war ich irgendwie so innerlich blind und dann auch noch echt blind und war irgendwie richtig verzweifelt. Und bin dann am Abend in die Kapelle da nochmal gegangen und mich da nochmal so verausgabt und rumgeschimpft. Und irgendwann war ich richtig erschöpft. Konnte nur noch einfach da sitzen und merkte so die Ohnmacht bis in die Zähnenspitzen. Und an der Stelle passierte irgendwas, hat sich irgendwas entspannt und ich hatte so das Gefühl, ja, ich habe keine Ahnung, ich bin ohnmächtig, ich weiß nicht, wo oben und unten ist und ich bin lebendig.
Von ihrer geistlichen Begleiterin, einer Benediktinerin, bekam Ada Lüning, die schon viel Zeit in Klöstern zugebracht hatte, die Empfehlung, den Ashram Jesu zu besuchen.
Der exotische Titel hat mir irgendwie gefallen. Also irgendwie diese Kombi. Ich habe ja selber christliche Wurzeln, ziemlich starke sogar, und bin aber ein bisschen aufgewachsen mit einem Christentum, was auch sehr moralisch ist und so ein kompaktes System von, wie alles so zu gehen hat und so. Und der Ashram hat das, oder diese Vokabel Ashram, hat es für mich so aufgebrochen.
Der Ashram Jesu besteht seit 9 Jahren in der 500 Jahre alten Oberziegenfurter Mühle in Hadamar bei Limburg. Der Weg dorthin führte über Zufälle und Fügungen, über Gespräche und Verhandlungen mit Ordensoberen, Vermietern und Trägervereinen. Es gab Krisen, in denen sich alles aufzulösen drohte, und die Rettung durch Spender und Unterstützer.
Pater Bertram Dickerhof und Schwester Petra Maria Huttum blieben zunächst in ihren Tätigkeiten als Seminarleiter im Auftrag der deutschsprachigen Ordensoberen an anderen Orten und verbrachten nur einige Monate, später ein halbes Jahr als Kursleiter im Ashram.
Also ein halbes Jahr hier, nur Ashram, und im restlichen halben Jahr mache ich die ganzen anderen Kurse und Verpflichtungen, die ich habe. Es hat mich überfordert, ich war dann auch krank. Dann habe ich gesagt, entweder ganzjährig oder wir hören auf.
Seit 2010 ist der Ashram ein fester Ort mit ganzjähriger Präsenz des Jesuitenpaters Bertram Dickerhof und der Ordensschwester Petra Maria Huttum.
Das ist eine Entwicklung jetzt von vielen Jahren, die wirklich mehr mit diesem Geschehen lassen zu tun hat. Also das heißt nicht, ich tue gar nichts, ja, sondern ich kann mir erlauben, auch abzuwarten und zu hören und zu gucken, was geschieht und dann, wenn ich sehe, was mein Teil ist, das dann auch zu tun.
Bleiben und verweilen. Der Entschluss, an einem Ort zu bleiben, in einer Lebensweise zu bleiben, entsprang nicht nur dem Wunsch, Kräfte zu sparen. Bleiben und verweilen, das ist eben auch die Essenz der Lebensweise im Ashram.
Ohne Verweilen geht's nicht in die Tiefe, ist klar. Wenn Sie was betrachten, ein Bild betrachten, ja, wenn Sie sich da hinsetzen und es auf sich wirken lassen, dann werden Sie immer mehr sehen und Sie werden auch in einen Dialog mit dem Bild treten. Also Gefühle werden ausgelöst, ah, da würde ich gerne auch sein oder auf dem Schiff aufs offene Meer hinausfahren, ja. Ah, endlich aus diesem engen Hafenbecken raus. Also dann spüren Sie Sehnsucht. Und das entfaltet sich nur über das Verweilen. Sonst kommt man da nicht weiter. Und nur so enthüllt sich mir etwas von mir selbst.
Eine jüngere Kursteilnehmerin, Amelie Fürstenberg, angehende Psychotherapeutin, fasst ihre Erfahrung mit der Meditation in ein Bild.
Im Ashram, da war ich an Silvester 4 Tage Meditation und Stille, habe ich irgendwie so ein Bild dazu gehabt, dass ich dann, wenn ich irgendwas merke, eine Körperempfindung oder eine Emotion, das ist für mich dann wie so ein Reh. Und ich denke dann so, ah, guck mal, ein Reh, ich renne da hin und schau mir das an, was ist denn da, jetzt komm mal raus. Und habe gemerkt, so ja, nee, so funktioniert es nicht, natürlich, weil wenn man hinrennt und sich das Reh anschauen will, dann rennt das natürlich weg. Dann habe ich halt gedacht, ja, okay, es macht viel mehr Sinn, wenn ich mir das aus der Ferne anschaue und das wahrnehme. Vielleicht will das näher kommen, aber vielleicht geht das auch wieder weg. Und eben nicht so versuche, irgendwie zu manipulieren oder zu greifen. Ich bin dann sehr verkopft bei sowas und analysiere das dann direkt. Und was hat das zu bedeuten und woher kommt das denn jetzt? Und versuche jetzt, mehr mich auch so ein bisschen sein zu lassen.
Mehrmals im Jahr kommen Gruppen zu sogenannten Grundübungen im Ashram zusammen. Dieser Begriff beschreibt die Suche nach dem Grund, also dem Boden der eigenen Empfindungen und letztlich des eigenen Lebens und Glaubens. Die Teilnehmer kommen zusammen zum Meditieren, zum Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Hausarbeit. Die Hirsenmühle bietet keinen besonderen Komfort. Es gibt gemeinschaftliche Waschräume, eine funktional eingerichtete Küche, wenig Dekor, wenig moderne Ausstattung.
Wir bilden in einem Kurs eine Lebensgemeinschaft auf Zeit. Die Teilnehmer kochen mit, spülen, putzen, also alles wird untereinander aufgeteilt. Das war von Anfang an das Konzept des Ashram, dass nicht hier sind die Gäste, die widmen sich dem Geistigen, und da sind die Arbeitskräfte, die widmen sich halt dem, dass alle versorgt sind, sondern dass das eine Einheit ist von geistigem und körperlicher Arbeit. Es kommt ja sehr vieles Innere hoch und da tut es manchmal gut, wirklich Materie anzupacken, sich auch ein Stück wieder zu erden. Und zugleich ist es auch für uns eine Weise zu meditieren.
Die Teilnehmer in den Gruppen meditieren gemeinsam, schweigen die meiste Zeit, treten aber auch in einen Austausch über ihre Erfahrungen. Begleitung passiert in den meisten Kursen nicht durch eine Leitungsperson, sondern durch die Gruppe selbst. Für Ada Lüning, die sich vor ihrem ersten Besuch im Ashram als ausgemachte Individualistin verstanden hatte, war dieses Konzept gleichermaßen anziehend und abstoßend.
Irgendwie dachte ich, ja, vielleicht ist es irgendwie auch dran für mich, mich so ein bisschen aus meinem individualistischen Bläschen mal rauszuwagen und mich in die sogenannte Gruppe reinzuwagen und gucken, was passiert. Gerade besonders in diesem ersten Kurs, da war es halt einfach so umwerfend, weil es neu war, zu hören, was die anderen Teilnehmer, die haben halt irgendwas aus ihrem Herzen erzählt, was sie halt bewegt hat da in der Stille. Und was rauskam, ist, dass andere ein Thema haben und das bei mir was zum Klingen bringt, was ich vor mir selbst verschweige. Was zum Beispiel Einzelexerzitien nicht hervorbringen, das ist einfach anders.
Der Ashram Jesu ist ein christlicher Ort. Beide sind katholische Christen, beide sind ihrem jeweiligen Orden verbunden geblieben. Zu den Kursen gehören auch katholische Gottesdienste, die Bertram Dickerhof als Priester abhält. Amelie Fürstenberg, die jahrelang im buddhistischen Kontext meditiert hat, war zunächst skeptisch.
Wenn man zum Beispiel auf die Website geht oder so, das sieht sehr christlich aus, sodass ich dann irgendwie so ein bisschen Respekt davor hatte, dass das vielleicht so ein bisschen konservativ, engstirnig, wie ich das auch schon mal erlebt habe, christlich ist. Und das fand ich gar nicht. Es ist christlich, aber eben mit so einer Offenheit, dass es mir fast schon wieder das Christliche näher gebracht hat dadurch.
Im Ashram geht man geradewegs in die Mitte des Christentums. Und zwar wird Jesus besonders charakterisiert als der Gehorsame. Was in meinen Ohren erstmal etwas erschreckend wirkt, weil ich denke an Leute, die stramm stehen, oder ich denke an meine Mama, als ich noch ein Kind war und die gesagt hat, da, du musst jetzt das machen und wer, wenn nicht. Und da wurde mir das Gehorsam von Jesus beschrieben als jemand, der hört.
Hören auf den Willen Gottes, der sich in dem ausdrückt, was ich in meinem eigenen Inneren vorfinde und wie der Weg damit weitergeht. Und von daher verstehen wir unsere Weise zu leben und zu meditieren als Nachfolge Jesu.
Also ich verstehe es schon so, dass der Wille Gottes für mich gewesen ist, so diesen Ashram damit zu wirken, dass der entsteht. Das ist eine Frucht dessen, was ich in Indien erlebt habe, ja. Das ist etwas, was, glaube ich, spezifisch christlich ist, dass es nochmal diesen Weg nach außen gibt. Während die Asiaten, also Hinduismus und Buddhismus, da gibt es ja sehr viel stärker auch, also von unserer Warte aus, ein ästhetisches Ideal, das Ideal des Rückzuges und sowas, ja.
Die Spiritualität anderer Religionen neben dem Christentum gering zu schätzen, käme Bertram Dickerhof und Petra Maria Rotum allerdings nicht in den Sinn. Im Gegenteil. Auf der Internetseite des Ashram sind unter dem Punkt Spiritualität Texte aus dem Hinduismus und Buddhismus ebenso zu finden wie aus dem Islam. In Schriftbetrachtungen, die wichtiger Teil der Kurse sind, werden immer christliche und solche aus anderen Religionen herangezogen.
Das hängt mit meiner Zeit in Indien zusammen. Ja. Ich habe mich da mit dem Hinduismus etwas beschäftigt und auch nochmal mit dem Buddhismus beschäftigt, mit dem Koran beschäftigt. Und ich habe das alles als eine Bereicherung empfunden. In jeder Religion gibt es Menschen, die Gott suchen oder das Unbedingte suchen. Und das ist auch meine Erfahrung gewesen in Indien, dass ich mich da mit vielen Menschen unterschiedlicher Religionszugehörigkeit gut verständigen konnte. Ich lese natürlich die Bibel als Kind meiner Zeit und meiner Kirche und meiner Kultur, und wenn ich sie neben einen Text aus einer anderen Religion halte, besteht die Chance, dass mir Sachen in der Bibel auffallen, die ich sonst nicht gesehen hätte.
Bertram Dickerhof und Petra Maria Rotum wollen die Gebets- und Lebensweise des Ashram nicht nur in der Hirsenmühle unter die Leute bringen. Sie bieten auch eine mehrjährige Ausbildung für Menschen an, die den Geist des Ashram dezentral verbreiten möchten. Auch Ada Lüning hat einen solchen Kurs absolviert und bietet offene Ashram-Tage und feste Meditationszeiten in Köln an.
Zum Beispiel diese Gruppe in St. Peter ist eine Jahresgruppe. Wir machen immer mehrere Meditationseinheiten, also wo es dann still ist, aber auch sehr wesentlich ein Zeitraum für den Austausch. Und da ist es schon ganz schön mit so einer festen Gruppe, dass man zunehmend Lust bekommt, auch was Persönliches in die Runde zu geben. Hingegen hier meine Samstags-Ashram-Tage sind offen, also da kann kommen, wer will.
Wir haben eine offene Meditationsgruppe für junge Erwachsene. Immer wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Partys Leute kennenlerne, wo ich denke, das könnte die interessieren, dann sage ich denen das. Und dann Leute, die auch Meditation zum Beispiel vom Yoga kennen oder einfach auch Achtsamkeit oder irgendwelche Seminare in der Richtung mitgemacht haben. Viele auch Psychotherapeuten, ne, Kollegen von mir.
Das finde ich total sinnvoll, das dezentral zu sagen, so kleine Zellen anzubieten, wo man Leute einladen kann, die daran sich gerne erinnern lassen möchten. Mal zu stoppen und zu merken, ah, wie ist es denn eigentlich gerade? Wo bin ich denn? Wer führt denn hier gerade die Regie in meinem Leben? So ganz banal, ganz schlicht in dem, was gerade ist.
An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub soll nicht welken. Und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte. Denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum.